Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier in Bad Kreuznach zu sein. Ich bin in Worms geboren, in Osthofen aufgewachsen, habe in Mainz studiert und in Frankfurt Philosophie, Theologie bei den Jesuiten, damals mit einer Diplomarbeit über die Hoffnung abgeschlossen und habe dann 17 Jahre im Hunsrück in der Nähe von Castelaun gewohnt. Von daher bin ich hier so mit Heimatgefühlen hergefahren, weil ich heute aus Freising bei München komme, wo ich seit über 20 Jahren lebe. Meine Grundschule war 100 Meter von diesem Konzentrationslager in Osthofen entfernt. Das hat mich geprägt. In der Schule war Pflicht die Lektüre von Anna Segers, das siebte Kreuz. Ich bin in der katholischen Jugend groß geworden. Geprägt hat mich noch, dass mein Vater am 17. Geburtstag von den Nazis abgeholt wurde und in den Zweiten Weltkrieg geschickt wurde. Zunächst nach Frankreich, nach Belfort und später in die Ukraine. Er hat sehr lange gebraucht, bis er über seine Kriegserlebnisse erzählen konnte. Und ich glaube, das hat mich nachhaltig geprägt, weil ich gespürt habe am Schicksal meines Vaters, dass Krieg das Schlimmste ist, was Menschen sich antun können. Ich habe auch noch in Worms oder Osthofen gesehen, dass Leute in Rollstühlen saßen, nicht weil sie alt waren, wie Gerhard, sondern weil sie keine Arme und Beine hatten. Kriegsversehrte hieß das damals. Aber das ist ein Wort, was aus dem Sprachschatz verschwunden ist, weil es keine Kriegsversehrten mehr gibt. Bei uns. USA, ich habe einen Trauzeugen, der amerikanischer Menünt ist, André Stoner, der amerikanische Kriegsverweigerer beraten hat. 1990, als wir im Hunsrück zusammen gelebt haben in einer kleinen religiösen Gemeinschaft, haben über 1000 US-Soldaten angerufen, nicht nur vom Flughafen Hahn, Frankfurt Air Base, die nicht in den Irak eingezogen werden wollten. Zum Teil 6 Wochen vorher wurden die bereits kaserniert und wenn sie nicht wollten, an Armen und Händen gefesselt, in Flugzeuge verpackt und in den Irak transportiert. Ich beginne mit einem globalen Überblick zur Frage, wo steuert dieses Land hin? 1988 hatten wir 1,6 Billionen US-Dollar an Rüstungsausgaben. Sie sehen hier, mit Amerika ist hier hauptsächlich eben Nordamerika gemeint. In die Statistik einfließt auch Südamerika und Mittelamerika. Aber den Löwenanteil stemmen die USA später dazu mehr. Wir hatten um das Jahr 1998 die geringste Ausgabe von Rüstungsmaterial mit uns 1,1 Billionen. Inzwischen sind wir wieder bei mehr als 2,2 Billionen. Wenn wir zu den internationalen Konflikten kommen, da möchte ich nur einen hervorheben, und das ist der im Sudan. Das ist das, wo im Moment am allermeisten gelitten, gestorben und geflüchtet wird. Die USA haben eine große Konkurrenz mit China. Und China beansprucht hier diese 9-Striche-Linie, die von der Pekinger Regierung willkürlich gezogen wurde. Nach internationalem Seerecht hätten Vietnam, aber auch Malaysia, Indonesien, Brunei, die Philippinen eine 200 Seemeilen Fischereizone vor ihren Ländereien, aber die erlaubt China nicht. Das heißt, hier werden immer wieder Schiffe versenkt, obwohl sie nach internationalem Seerecht schiffen. Warum macht China das? Weil für China hier durch diese Straße, dieses Nadelöhr, alle Schiffe durch müssen. Und China ist eine Handelsnation. China möchte sicherstellen, dass dieses südchinesische Meer eine freie Durchfahrt bleibt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt kommt noch ein Mikro.
Dann stelle ich es noch mal ein, ja?
Wir versuchen es mal. Ich glaube, ich kann leiser sprechen. Wem ich jetzt noch im Wege stehe, Sie haben jetzt noch die Chance, umzusiedeln, damit ich Ihnen nicht im Wege stehe, mein Vater nicht Glaser gewesen ist. Was wir derzeit in den internationalen Spannungen erleben, ist eine Neuvermessung der Welt, wie das ein Artikel in der von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben, IPP, in einem neulichen Artikel zu lesen war. China gibt den Takt vor, warum wir unser Denken über das Land der Mitte ändern müssen. Wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass China für die Menschen geleistet hat und leistet. Seit den frühen 80er Jahren hat China fast 800 Millionen Menschen aus extremer Armut befreit und bewerkstelligte damit rund 3/4 der weltweiten Armutsreduktion in diesem Zeitraum. Die Lebenserwartung, die in China 1960, das war mein Geburtsjahr, noch bei 33 Jahren lag, stieg bis 2023 auf 78 und ist damit mittlerweile praktisch so hoch wie in den USA. Seit etwa 10 Jahren wird fast jeder Haushalt in China mit Strom versorgt. Fast alle besuchen inzwischen eine weiterführende Schule. Es geht mir hier nicht um die Rechtfertigung eines autokratischen Systems oder um Vor- und Nachteile. Es geht mir um Bestandsaufnahme. Mehr als die Hälfte der installierten Solar- und Windkraftkapazität, die es auf der Welt gibt, mehr als die Hälfte entfällt auf China. Rund 3/4 aller derzeit laufenden Projekte im Bereich erneuerbare Energien werden entweder in China realisiert oder von chinesischen Firmen vorangetrieben. China produziert etwa 30% der weltweiten Emissionen, generiert aber auch einen ebenso großen Teil des Wachstums im Bereich der Dekarbonisierungstechnologie, also der Reduktion von CO2. Es gibt einen Politikwissenschaftler mit Namen Levinson und er sagt, dass eine Zivilisation dann stabil ist, wenn das Verhältnis zwischen dem eigenen und der Wahrheit harmonisch bleibt, wenn also die überkommenen Grundüberzeugungen einer Gesellschaft bezüglich der Frage, wie die Welt funktioniert, mit der beobachtbaren Wirklichkeit im Einklang stehen. Instabilität entsteht dann, wenn dieser Einklang verloren geht. Wer heute noch von dem Antagonisten der USA, von einem aufstrebenden Land spricht, der hat die Realität noch nicht begriffen. China hat USA inzwischen wirtschaftlich überholt. Und China wird lang- und mittelfristig auch die größeren Energiereserven haben, um alles, was mit KI zusammenhängt, an Energie, an Elektrizität zu produzieren. Bei anderen sehe ich Probleme. Kommen wir zu den USA. 2023 gaben die USA 916 Milliarden für das Militär aus, China 296, Sie sehen die übrigen Zahlen, Russland 109. Im vergangenen Jahr lagen die USA immer noch mit weitem Abstand von knapp 1 Billion US-Dollar vorne. China holt weiter auf, baut auch Flugzeugträger, was ich sehr bedauere, weil es ja, Geldverschleuderung ist und nicht mit dem Klimaziel kompatibel. Russland und an 4. Stelle inzwischen Deutschland. Die Zeitschrift Public Forum hat einmal diese Karikatur veröffentlicht. Die Staaten der Welt opfern dem Gott Militär und hoffen auf Frieden und Sicherheit. Ich bezweifle dies. Aufrüstung ist nicht kompatibel mit dem langfristigen Überleben der Menschheit, weil nach China und USA und Indien das Militär weltweit der 4. CO2-Produzent überhaupt ist. Von einer Stunde Tornado am Himmel können Sie ein Jahr, das ist etwa entspricht 9 Tonnen Ihrem Verbrauch pro Kopf im Durchschnitt in Deutschland. Militärische Stärke ist nicht alles. Sie sehen hier die beiden Blöcke links, die westlichen Staaten, die USA mit Kanada, Italien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Japan und die restliche EU. Und rechts die BRICS-Staaten mit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und Sie sehen, dass bei der Wirtschaftsleistung, beim Bruttoinlandsprodukt, China inzwischen vorne liegt vor den USA. Das ist vielen Menschen noch nicht bewusst. Und mir scheint, dass dieses Neuaushandeln der Welt und ihre Gewichte auch die Hintergrundfolie ist für das, was ich jetzt zu den USA sagen möchte und zum US-Präsidenten. Nachdem er jetzt zum zweiten Mal schon Präsident geworden ist, fehlt ihm noch der Friedensnobelpreis. Und Sie wissen, dass er einiges dafür tut und das wird sein großes Ziel in der künftigen Zeit werden. Beim ersten Wahlkampf hat der Friedensnobelpreisträger in spe damit geworben. Sie können sich ja mal vorstellen, ob Friedrich Merz oder ein deutscher Politiker solche Plakate aufhängen lassen würde. Trump droht, Nordkorea zu vernichten, diplomatisch eher grobmotorisch. Einige Spiegeltitel. Ich habe damals mich auch gefragt, werden diese Titel diesem Mann gerecht oder möglicherweise verwischt man damit auch etwas, was aber wichtig wäre anzuschauen. Spätestens, als er dieses Attentat überlebte mit einem Streifschuss, war für mich klar, dass er beste Aussichten hat, zum zweiten Mal US-Präsident zu werden. Es hat bis jetzt kein US-Kandidat gegeben, der in einen Attentat verwickelt war, der attackiert wurde, dieses überlebt hat und dann nachher nicht US-Präsident wurde, weil er eben einen Bonus hat. Er selbst, Donald Trump, hat es als göttliche Fügung bezeichnet, dass er dieses Attentat überlebt hat. Evangelikale, die für ihn beten, es grenzt für mich an Blasphemie. Und es gab eine mutige evangelische Bischöfin, Frau Budde, die der Star auch war beim Kirchentag in diesem Jahr in Hannover, der sehr zugehört wurde, die ihm ins Gewissen geredet hat, was seine Frauenpolitik, seine Politik gegenüber Menschen mit Homosexualität oder anderen sexuellen Neigungen. Ja, der Spiegel hat schon kräftig zugelangt, wenn es um Donald Trump geht. Ich komme zu den wirtschaftlichen Daten. Das ist die Staatsverschuldung der USA in Billionen Dollar. Von 2004, da gab es zwei extreme Anstiege. Das eine war die Wirtschaftskrise 2008 und das andere war die Corona-Krise. Die Prognosen lauten bis 2029, dass die Staatsverschuldung auf etwa 46 Billionen ansteigen wird. Das ist in absoluten Zahlen die höchste Verschuldung eines Landes überhaupt auf der Welt. Was bedeutet das wirtschaftspolitisch? Das heißt, dass ab 2019 sich die Zinszahlungen für die Staatsverschuldung mehr als verdoppelt haben, weil für Staatsanleihen inzwischen relativ hohe Zinsen von den USA gezahlt werden müssen, damit diese Papiere international überhaupt noch gekauft werden. Für dieses Jahr, im Haushaltsjahr 2025, bedeutet das, dass für die Zinsen der Verschuldung 952 Milliarden US-Dollar aufzubringen sind, die Militärausgaben in Dollar 825, ich habe vorhin noch eine andere Zahl, 997, da sind noch Folgekosten mit drin. Es gibt einen engeren und einen weiteren Militäraushalt. Wenn Sie sich heute Abend nach Hause begeben und Sie sich erinnern, dass für die Zinsen der Schuldenlast mehr Geld aufzubringen ist als für das gesamte Militär, dann ist das eine wichtige Kennzahl. Schulden per se, was sagen die? Jetzt macht man noch nicht so viel. Wenn man es in den internationalen Vergleich stellt, haben die USA eine Staatsschuldenquote von 126% oder 127%. Das heißt, die Summe aller Waren und Dienstleistungen liegt höher als die Staatsverschuldung. Die 100 ist so eine kritische Grenze. Deutschland ist bei 63, steht also doppelt so gut da und Russland, ja, sechsmal so gut, wenn man so will. Nur auf die Staatsschuldenquote zu sprechen gekommen. Gehen die USA pleite, fragte ZDF heute, die Wirtschaft steckt in der Krise. Strafzölle und Zinssteigerungen verunsichern die Anleger, riskiert Trump den Staatsbankrott. Das ist eine ungewöhnliche Botschaft im ZDF gewesen. Vielleicht noch zwei Zahlen. Warum ist diese Verschuldung so hoch geklettert? Hier nur am Beispiel des Afghanistan-Krieges auf 20 Jahre gerechnet. Von 2001 bis zum Abzug 2021 kostete der Afghanistan-Einsatz rund 2 Billionen US-Dollar. Das heißt, das ist mehr als der gesamte Börsenwert aller deutschen 30 DAX-Unternehmen. Man hätte da auch jeder Familie in Afghanistan ein Familienhaus für bauen können. Ja, vielleicht zeige ich es mal. Das sind pro Kopf in Afghanistan 50.000 Dollar für eine fünfköpfige Familie, 12.000 Dollar im Jahr, in 20 Jahren 2.500 Dollar pro Kopf. Real in Afghanistan sind 450 Dollar pro Kopf im Moment die Basis. Es gibt noch andere Folgekosten. Allein die Versorgung der Afghanistan-Veteranen pro Jahr beträgt 300 Milliarden. Das ist die gesamte deutsche Rentenlast. Das heißt, für die Versorgung der Verwundeten dieser 20 Jahre müssen die USA mehr ausgeben als das, was in Deutschland pro Jahr an Rente gezahlt wird. Die Tagesschau unfair findet US-Präsident Trump das Außenhandelsdefizit seines Landes und gibt Staaten die Schuld, unter anderem Exportdauerweltmeister Deutschland. Die Leistungsbilanz der USA ist tiefrot. Nach Daten von US-amerikanischen Statistikbehörden haben die USA 2024 für knapp 1.000 Milliarden Euro, also 1 Billion, etwa die Größenordnung der Zinsen, mehr Waren und Dienstleistungen eingeführt als ausgeführt. Man könnte auch sagen, das Land lebt einfach über seine Verhältnisse. Mehr als 3.000 Menschen besitzen ein Milliardenvermögen. Insgesamt verfügen sie über ein Vermögen von 16 Millionen Dollar. Das ist mehr als das jährliche Bruttoinlandsprodukt Chinas. Die USA bleiben das Paradies der Milliardäre. Das Land knackt sogar einen neuen Rekord. 902 Milliardäre leben in den 50 US-Staaten, so viele wie nie zuvor. Wir haben zum ersten Mal in der Trump-Administration eine Regierung, wo 12 Mitglieder der Regierung Milliardäre sind und 24 ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar besitzen. Wir haben auf der anderen Seite einen Staat, der so viel Gefangene wie kein anderes Land im Verhältnis zur Bevölkerung hat. Das heißt, in den USA sitzen von 100.000 Einwohnerinnen 629 im Gefängnis. In Russland ist es etwa halb so viel und in Deutschland ein Zehntel. Die dürfen auch nicht wählen. Die fehlen, wenn irgendwo Wahlen sind. Das war im Economist, einer Fachzeitschrift, Donald Trumps mit seinem Dollar und dem Benzinkanister. Dieses Bild war ikonisch, weil Trumps Handelskrieg, das war im April, außer Kontrolle geraten ist. Er wurde daraufhin als dümmer als ein Sack Ziegel von seinem eigenen Berater beschimpft. Das ist jetzt nicht als Kompliment zu werten. Trump im Kryptofieber, was macht er selbst? Das Vermögen des US-Präsidenten hat sich in einem Jahr verdoppelt. Schlau ist er schon. In Bayern würde man sagen, ein Hund ist er schon. Forbes-Berechnungen zufolge beliefen sich seine Schulden im vergangenen Jahr auf 1,8 Milliarden Dollar. Seine Barreserven auf der anderen Seite sind wesentlich geringer. Schätzungsweise soll Trump über etwa 410 Millionen US-Dollar verfügen. Doch mit Amtseinführung und seinem Machtausbau in der US-Regierung wendete sich das Blatt. Das Vermögen des Republikaners und seiner Familie hat sich innerhalb eines Jahres, Berichten zufolge, auf 5,1 Milliarden Dollar verdoppelt. Zu verdanken sei dies besonders seinem Einstieg ins Kryptogeschäft, Kryptowährungen. Schätzungen der Nicht-Profit-Organisation State Democracy Defenders Action gehen davon aus, dass allein der Besitz in der Kryptowährung rund 2,9 Milliarden Dollar, 40% seines Vermögens, ausmacht. Daneben kaufte er noch für 100 Millionen US-Dollar Anleihen. Zum ersten Mal sind jetzt auch Details zu seinen Anleihegeschäften veröffentlicht worden. Die Zeit berichtete gestern darüber. Wer zog und zieht im Hintergrund Fäden? Elon Musk hob vor den Fans nicht unbeholfen seinen rechten Arm. Ein Hitlergruß ist ein Hitlergruß. Auch wenn es weh tut, sollte man ihn beim Namen nennen, schreibt die Taz. Die Süddeutsche fragte, Faschismus, das trifft es nicht und nennt es eine Techno-Oligarchie. Die meisten dieser Männer kennen sie, alles Milliardäre. Einer ist nicht im Bild, das ist Peter Thiel. PayPal und anderes hat er mit aufgebaut. Und ist für mich aus der Perspektive eines, der sich für Frieden engagiert, einer der gefährlichsten Personen auf diesem Planeten. US-Firma übernimmt Kontrolle über Häfen. Auf Druck den USA soll BlackRock die Kontrolle über zwei wichtige Häfen im Panama-Kanal übernehmen. Der in Hongkong ansässige Konzern verkauft die Mehrheit an ein von der US-Finanzfirma BlackRock geführtes Konsortium. Manchmal passieren Übernahmen ganz ohne militärische Mittel, einfach durch Aufkaufen. Vance ändert Pläne für brisante Grönlandreise. Sie haben es mitbekommen, obwohl nicht eingeladen, ist er dorthin gereist als US-Vizepräsident mit seiner Frau. Und Trump erhöhte den Druck auf Grönland. Aus militärstrategischen Gründen würde er dieses Land gerne übernehmen. Die US-Regierung und der Ukraine-Krieg. Es ist mir wichtig, ich habe hier auch schon mal zum Ukraine-Krieg gesprochen, jetzt ausschließlich durch die Trump-Administrationsbrille nicht hin auf Lösungen fokussiert. Der Plan für den Ukraine-Krieg von Trumps Sondergesandten Kellogg ist durchgesickert. Keine weiteren Vorstöße, so vor einem Jahr die Meldungen. Dann der Besuch von Zelensky im Oval Office. Er ist kein Engel. Trump gibt Zelensky eine Mitschuld für den russischen Angriffskrieg. Und was warf er ihm vor? Der neue US-Präsident Donald Trump gibt dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky eine Mitschuld an den Auswüchsen des russischen Angriffskriegs. Zitat, er hätte auch nicht zulassen dürfen, dass dies geschieht. Er ist kein Engel. Er hätte diesen Krieg nicht zulassen dürfen, sagt Trump dem Sender Fox News, sein Haussender, in einem Interview. Trump sagt nicht, dass Zelensky hätte kapitulieren sollen. Er formuliert es aber wie einen Vorwurf an den Präsidenten, dass dieser sich auf den Kampf gegen einen deutlich überlegenen Gegner eingelassen habe. Zitat, er hätte das nicht tun sollen. Die Alternative, man hätte einen Deal machen können, sagt Trump und fügt hinzu, ich hätte so einfach einen Deal machen können und Zelensky hat entschieden, ich will kämpfen. So einfach ist es nicht. Dass er angekündigt hatte, vor seiner Wahl innerhalb eines Tages den Ukraine-Krieg zu beenden, war leicht ausgesprochen, aber schwer umgesetzt. Ich möchte auf einen Aspekt eingehen, weil er die US-Politik auch in der Ukraine berührt. Das ist die Frage der Rohstoffe in der Ukraine. Der Deutsche Bundestag hat über seine wissenschaftlichen Dienste ausarbeiten lassen am 17. Oktober 2023, wo liegen die Rohstoffe, wo liegen die Kohle, die Metalle, das Naturgas und das Öl. Die wissenschaftlichen Dienste kommen zu dem Ergebnis, dass in diesen 20%, die von Russland besetzt sind, rund 63% der ukrainischen Steinkohle liegen, 42% der Erze, 33% der seltenen Erden und 20% Erdgas sowie 11% Erdöl. Besonders begehrt sind diese drei Lithiumstätten im Donbass, die unter russischer Besatzung und Kontrolle stehen. Warum sind die so wichtig? Lindsey Graham ist einer der einflussreichsten Senatoren in den USA und sehr eng bei Donald Trump. Die Bedeutung der Ukraine im geopolitischen Wettbewerb hat er so herausgearbeitet. In der Sendung Face the Nation sagte er, es sei wichtig, der Ukraine jetzt, das war vor einem Jahr, unter die Arme zu greifen, denn die Ukraine verfüge über 10 bis 12 Billionen Dollar an kritischen Mineralien. Das Land sitze auf einer Goldmine und könnte das reichste Land in ganz Europa sein. Graham sagte, wenn wir der Ukraine jetzt helfen, kann sie der beste Geschäftspartner werden, von dem wir je geträumt haben. Ich möchte dieses Geld und diese Vermögenswerte nicht Putin geben, damit er sie mit China teilt. Diese 10 bis 12 Billionen Dollar an kritischen Mineralien könnten von der Ukraine und dem Westen genutzt werden, anstatt Putin und China gegeben zu werden. Es sei eine entscheidende Frage, wie der Krieg in der Ukraine ende. Zitat, helfen wir Ihnen, den Ukrainern, einen Krieg zu gewinnen, den wir uns nicht leisten können, zu verlieren. Nicht nur Mineralien hat die Ukraine, sondern eben auch sehr fruchtbare Böden. Die Kornkammer Europas wurde die Ukraine einmal genannt. Und hier, Sie sehen die Quelle Bundestag, auch das ist aus der Studie, dass die Ukraine bei dem weltweiten Export von Weizen, Gerste, Mais, Soja, Sonnenblumen und Geflügel bei allen Positionen unter den ersten 10 weltweit liegt. Krieg und Diebstahl, die Übernahme ukrainischen Agrarkulturlandes, heißt diese Studie des Oakland-Institutes in San Francisco. Die dortigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben durch Statistiken, die öffentlich zugänglich sind und unter Mithilfe auch der ukrainischen Regierung und der Unterlagen, herausgefunden, dass etwa ein Drittel der gesamten Böden der landwirtschaftlichen Flächen in der Ukraine unter Kontrolle ausländischer Investoren stehen. Etwa ein Drittel. Das heißt, nicht aufgekauft, sondern in allermeisten Fällen geleast. Wer sind die größten Kontrolleure, weil ihnen das Land anvertraut wurde? Die Kernel Holding mit Sitz in Luxemburg, mit 580.000 Hektar Ukraine Land Farming in Zypern. Auf Platz 4 und 5 Unternehmen in den USA, aus den Niederlanden, Luxemburg, Saudi-Arabien. Auf dem 10. Platz mit Nibelon und 82.000. Der größte Landkontrolleur, ein Unternehmen in der Ukraine. Ich habe jetzt mal einen rausgepickt, der NCH Capital Fonds, weil es heute Abend um die USA geht. 290.000 Hektar. Wo sind die geleast? In diesen roten Flächen, einige davon auch im russisch besetzten Gebiet. Wer investiert aus den USA in der Ukraine? In diesen NCH Capital Fonds, der Dow Chemical Company Pensionsfonds mit Sitz in den USA, die Europäische Bank für Wiederaufbau mit Sitz in London, General Electric in den USA mit Rentenfonds, Honeywell mit Sitz in den USA, Harris Technologies, Lockheed Martin, auch große Universitäten wie die Harvard-Universität oder die University of Michigan. Ich übersetze das nochmal frei. Auf den Böden der Ukraine werden in nicht unerheblichem Maße die Renten für große US-Rüstungsunternehmen und für US-Universitäten erwirtschaftet. Das ist bei Verhandlungen alles mit zu berücksichtigen. Es sind alle großen Unternehmen, auch Bayer, unter anderem dort. Und das ist auch der Hintergrund, warum Trump so scharf auf einen Deal war, bei dem er am Anfang noch diese Rohstoffe, die seltenen Erden, geschenkt bekommen haben wollte für die bisherigen Rüstungszahlungen. Damit ist aber nicht durchgekommen. Er ist nicht durchgekommen. Die Ukraine hat sehr geschickt verhandelt und inzwischen ist das unterzeichnet, dass eben in einem gemeinsamen Fonds das, was erwirtschaftet wird, beide hineinzahlen, aber daraus eben auch der Wiederaufbau der Ukraine bestritten werden soll. Wiederaufbau, BlackRock, hier ist Larry Fink im Hintergrund bei einer Konferenz schon 2022, wo die Diskussion war, wie können wir nach dem Ende der Kämpfe hier in dieser Ukraine wieder Aufbauarbeit leisten. Das größte deutsche Rüstungsunternehmen, was glauben Sie, wie das heißt?
Mercedes.
Nein, Rheinmetall. Wie ist die Unternehmensstruktur von Rheinmetall? Wer sind die größten Aktionäre? Das ist mit 11% die Société Générale in Paris, eine Bank. Danach kommt BlackRock mit 5,5%. Danach hier ein Fonds aus den Vereinigten Staaten mit 5%. Danach kommt die Bank of America. Und dann kommt die Goldman Sachs Group. Wenn die sich zusammentun, können die in erheblichem Maße bestimmen, was bei Rheinmetall passiert. Putin will mit Trump reden. Es kommt Kritik aus Kiew über die Köpfe des überfallenen Landes hinweg. Ja, und dann kam dieses unsägliche Treffen Ihnen allen noch in Erinnerung, wo ich bis heute mir nicht ganz klar bin, ob es geplant war, ihn zu demütigen oder nicht, weil zu Beginn, als eine Kritik kam, dass er keinen Anzug hat und keine Krawatte und kein weißes Hemd, sogar Donald Trump ihn verteidigt hat und sagte, Herr Präsident, für mich ist er gut genug angezogen. Die Schärfe kam erst durch J.D. Vance rein, den Mann, den Sie hier so am Rande sehen. Dass diese beiden Spannungen haben, ist offensichtlich. Das ist der Trump-Ukraine Impeachment Inquiry Report. Das heißt, von 2019 in der ersten Amtszeit hatte Trump extreme Probleme, weil ihm fast ein Amtsenthebungsverfahren gedroht hätte. Da ging es auch um Vorwürfe, würde jetzt zu weit führen. Das andere ist, dass Trump eben sagte, Zelensky kann zurückkommen, wenn er bereit ist für Frieden. Zelensky hatte im Wahlkampf offen den Konkurrenten Joe Biden unterstützt und wollte unter allen Umständen verhindern, dass Trump Präsident wird. Und das hat Trump hat ein Elefantengedächtnis. Sowas vergisst er nicht, auch wenn die Wahl vorbei ist. Ein paar Anmerkungen zur US-Regierung und zur Region Mittlerer Osten. In der UN-Vollversammlung, auch dieses Jahr noch einmal wiederholt, zeigte der israelische Präsident Netanyahu zwei Landkarten, The Curse, der Fluch, Iran, Irak, Syrien und der Libanon, das sind die Fluchstaaten, und die Segensstaaten, Indien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, über dieser Pfeil geht hinüber. Was hat es damit auf sich in diesem Memorandum of Understanding aus der Homepage des US-Weißen Hauses? Ist ein Grundlagendokument über einen Indien-Middle-East-Europa-Wirtschaftskorridor vereinbart worden auf dem G20-Gipfel. Das heißt, Waren aus Indien sollen in Abu Dhabi anlanden und dann mit einer noch zu bauenden Eisenbahnlinie, sogar mehreren, über Jordanien und Israel, über Italien oder auf direktem Wege nach Frankreich und von dort nach Deutschland weiter transportiert werden. Damit soll 40% mehr Handel auf dieser Route bisher als bisher möglich sein. Es gibt auch ein paar Start-ups, die auf diesen drei Routen im Moment noch mit LKW die Container rollen, aber das Ganze soll ersetzt werden mit Eisenbahn. Präsident Netanjahu hat selbst im Parlament, in der Knesset, diese Vision des Gazastreifens vorgestellt für das Jahr 2035. Sieht prosperierend aus. Es soll aber da kein Palästinenser mehr leben. Er hat dann eine selbst produzierte Videoinstallation ins Netz über seinen eigenen Social Account verbreiten lassen. Das heißt, er und Netanjahu vor einem Trump Tower, die dort Aperol oder andere Getränke schlürfen. Das hat er selbst verbreitet als Vision. Ich will gleich sagen, er ist davon aber auch wieder abgerückt. Zur Rechten Gottes. Der radikale Christ Pete Hegseth wird Trumps neuer Verteidigungsminister, inzwischen offiziell umbenannt in Kriegsminister. Das Pentagon heißt nicht mehr Verteidigungsministerium, sondern Kriegsministerium. Alle Schilder sind ausgewechselt. Auf seiner Brust ein Kreuzrittertattoo, ein christliches Symbol, das Rechtsextreme fleißig zweckentfremden. Pete Hegseth war auserwählt bei der ersten Amtseinführung von Joe Biden, als Ehrengardist dabei zu stehen. Die demokratische Regierung hat ihn abgelehnt aus Sicherheitsgründen, weil er als Sicherheitsrisiko eingestuft wurde. Auf seinem Bizeps, Gott will es, Gott will, das war das Motto, mit dem die Kreuzritter 1099 das Blutbad unter den Muslimen angerichtet haben. Zur Rechten Gottes, der radikale Christ Pete Hegseth wird Trumps neuer Verteidigungsminister, schreibt die Süddeutsche. 2024, Hegseth sagte 2018 auf einer Konferenz in Israel, er sehe keinen Grund, weshalb man auf dem Tempelberg nicht wieder einen jüdischen Tempel errichten können, was halt bedeuten würde, den Felsendom der Muslime abzureißen und einen riesigen Religionskrieg auszulösen. Vance und Hegseth ziehen in Chatgruppen über europäische Schnorrer her. Das sollte eigentlich nicht in die Öffentlichkeit. In einer Chatgruppe tauschen sich Teile der Trump-Regierung über Angriffe auf die Houthi aus. Mehrere der Beteiligten sehen die Verantwortlichkeit für die Verteidigung der dortigen Seewege jedoch bei den Europäern und wollen Gegenleistungen einführen. Sommer diesen Jahres. Die Trump-Administration schickt versehentlich den Angriff auf Iran vorab über eine ungesicherte Leitung. Wahnsinn. Eigentlich müssten alle Alarmsicherungen im Sicherheitsapparat klingeln. Kurz vor einem vereinbarten diplomatischen Treffen zur Lösung einer Frage lässt die US-Administration iranische Anlagen bombardieren. Auch das Teheraner Evin-Gefängnis, wahrscheinlich oder vielleicht mit der Hoffnung, ich weiß nicht, ob es die gab, dort einen Aufstand zu provozieren und einen Regime-Change zu bewerkstelligen. Das hat sich nicht bewerkstelligt lassen und das hat sich nicht bewahrheitet. Es ist relativ viel bombardiert worden, vor allem die großen Anlagen in Isfahan, in Natanz, in Teheran, hier oben in Tebris. Nach Auswertung dieser großen und schweren Angriffe mit B-2-Bombern hat sich herausgestellt, vor allem in Fordo, die tief verbunkerten Anlagen waren nicht zu treffen. Die existieren weiter. Eigentlich war dieser Schlag ein Schlag ins Kontor, wie man so schön sagt, weil innerhalb von wenigen Monaten die Schäden wieder beseitigt werden können. Ein Wendepunkt war dann der Angriff der israelischen Regierung auf Katar, wo die Unterhändler der Hamas saßen, die über die Geiselfreilassung mit den Israelis verhandeln sollten. Netanjahu entschuldigt sich für diesen Angriff während des Treffens mit Trump im Weißen Haus Benjamin Netanyahu hat sich laut Angaben für den Angriff in Katar im September entschuldigt. Ein solcher Angriff werde in Zukunft nicht mehr ausgeführt. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat. Netanyahu musste den Telefonhörer nehmen, während Trump nebendran saß, um beim katarischen Präsidenten anzurufen und zu sagen, Entschuldigung, sorry, tut mir leid, ich mache sowas nie wieder. Das war die größte Demütigung, die der israelische Präsident jemals wohl erfahren hat. Warum? Weil in Katar, in Doha, auch der Sitz der US-Streitkräfte für die gesamte Region ist und weil die Führung der Hamas bewusst in Katar, die damalige Administration der amerikanischen Regierung, hatte die Regierung dort überzeugt, sie aufzunehmen, damit sie eben nicht nach Iran geht, wo sie weit weniger unter Kontrolle gewesen wäre. Das sind die in der Region befindlichen US-Stützpunkte. Und Präsident Trump möchte unter keinen Umständen, dass amerikanisches Blut fließt wegen solcher Aktionen und in der arabischen Welt irgendwann mal auf den Verbündeten Israel oder die USA selbst ein solcher Hass entsteht, dass die Soldaten dort gefährdet sind. Wie Trump bis zu 11 Millionen Menschen abschieben will. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt will der US-Präsident mit den von ihm angekündigten Massenabschiebungen von Millionen Migranten ohne Aufenthaltspapiere beginnen. Der Rechtspopulist hat das größte Abschiebeprogramm in der Geschichte der Vereinigten Staaten angekündigt. Dazu will er den nationalen Notstand ausrufen und das Militär einsetzen. Trump stimmt Militärspitze auf Krieg in den USA ein. Die komplette US-Militärführung hatten Präsident Trump und sein auch Kriegsminister, ausschließlich jetzt Kriegsminister genannter Pentagon-Chef Hexes, auf einem Stützpunkt beordert. Um Krieg ging es auch in Trumps Rede. Den Feind sieht er dabei im Inneren. Das war die Einstimmung der höchsten Führungsspitze auf einen Bürgerkrieg. Die brutalen Methoden der ICE, der Einwanderungsbehörde gegen Einwanderer, Razzien gegen Menschen, die lateinamerikanisch ausschauen, nicht die Hautfarbe haben, die erkennbar auf US-Bürger schließen lassen. Die Angst vor den Maskierten, ich habe das gerade noch eingefügt, heute Montag, 17. November, im Großraum Chicago wurden seit September tausende Menschen von vermummten Beamten festgenommen. Für den Gouverneur von Illinois ist US-Präsident Trump, Zitat, die moderne Verkörperung der Tyrannei. Die USA verzeichnen 337 Massenschießereien seit Jahresbeginn, schreibt Axios. Seit 11. Oktober diesen Jahres bis zum 11. hat es bereits 337 Massenschießereien gegeben, beobachtet Josephine Walker unter Berufung auf Daten des Gun Violence Archiv. Als Massenschießerei gelte demnach jeder Vorfall, bei dem mehr als 4 Menschen durch Schüsse verletzt oder getötet werden. Der Schütze wird dabei nicht mitgezählt. Was schätzen Sie, wie viele Menschen durch Schusswaffen in den USA pro Jahr getötet werden? Greifen Sie mal sehr hoch. 30.000. Das sind etwa 35.000. Oder anders ausgedrückt, in den letzten 50 Jahren sind mehr als 1,5 Millionen Menschen durch private Schusswaffen in Nachttischränkchen, durch Langwaffen, getötet worden. Und jetzt halten Sie sich fest, das sind mehr Tote als in allen Kriegen der USA seit 1776, inklusive Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg zusammen. Es ist unvorstellbar. Aber die Waffenlobby ist stark genug, dass selbst Barack Obama unter Tränen nach einem Schulmassaker nicht sich durchsetzen konnte, diese Langwaffen endlich zu verbieten. Dann kam Charlie Kirk, Es gab unselige Kommentare. Auch Charlie Kirk verdient mit Respekt, dass ein Mensch, der durch einen Gewaltakt zu Tode gekommen ist. Und da haben sich Journalisten auch zum Teil nicht gut verhalten. Der Rechtspopulist Charlie Kirk ist bei einer Veranstaltung an einer Universität angeschossen und getötet worden. Er stand US-Präsident Trump nahe. Charlie Kirk war der, der die jungen Menschen vor allem ins republikanische Lager geführt hatte. Die Süddeutsche Zeitung kommentierte das hier in einem Kommentar von Peter Burkhardt, ein gruseliges Lehrstück über die Lage der Meinungsfreiheit in den USA. Das Ganze ist hinter einer Bezahlschranke. Ich habe hier das Original von der Printausgabe. Seien also Charlie Kirks Beiträge in seiner Radioshow, auf Bühnen und im Netz durften auch jene befremden, die sich eher in der politischen Mitte verorten. Ein paar Beispiele. Es lohne sich, Zitat, leider jedes Jahr einige Todesfälle durch Schusswaffen in Kauf zu nehmen, um mit dem verfassungsmäßigen Recht auf Waffenbesitz, Zitat, unsere anderen von Gott gegebenen Rechte zu schützen, sagt er einmal. Das sei, Zitat, ein vernünftiger Kompromiss, es ist rational, Zitat, Ende. Auch war er der Meinung, dass Todesstrafen öffentlich und schnell vollstreckt werden sollten. Sie sollten im Fernsehen übertragen werden. Ab einem bestimmten Alter sei dies ein Initiationsritus. Über den damaligen Präsidenten Biden sagte er, dieser sei ein ungeschickter, von Demenz geplagter, korrupter Tyrann mit Alzheimer, der ehrlich gesagt wegen seiner Verbrechen gegen Amerika ins Gefängnis gesteckt und oder zum Tode verurteilt werden sollte. Das darf man alles in den USA sagen. Die Demokraten müssen sich fragen, wieso sie solchem Aktivismus so wenig entgegenzusetzen haben. Für die Republikaner ist Kirk jetzt ein Märtyrer, umgebracht von einem Attentäter, dessen genaues Motiv vor Gericht zu klären sein wird, im Internet radikalisiert, nach links gerückt. Das Ergebnis ist eine Katastrophe und für die USA der vielleicht gefährlichste Moment seit dem Bürgerkrieg. Die Unvereinigten Staaten von USA gehen schweren Zeiten entgegen. Ich habe in der Ankündigung Sigi Pick auch gebeten, zum Thema der Rolle von Christen etwas zu schreiben. 20. September, Kardinal Dolan vergleicht Charlie Kirk mit dem heiligen Paulus. Kardinal Timothy Dolan hat Charlie Kirk als, Zitat, modernen St. Paul gelobt und den ermordeten konservativen Aktivisten als Helden und Evangelisten bezeichnet. Der Kardinal, der als Erzbischof von New York fungiert, ist einer der profiliertesten katholischen Persönlichkeiten in den USA. Man fragt sich, er sagt, er hat sich intensiv mit dem Lebenswerk von Charlie Kirk beschäftigt. Der Kardinal schreibt, je mehr ich von ihm erfuhr, dachte ich, dieser Typ ist ein moderner heiliger Paulus. Er war Missionar, er ist Evangelist, er ist ein Held. Er ist einer, glaube ich, der wusste, was Jesus meinte, als er sagte, Zitat, die Wahrheit wird dich befreien, Zitat, Ende. Und um es zu tun, jetzt verstehe ich, dass er ziemlich unverblümt war und ziemlich direkt war. Er versuchte, keine Kontroversen zu vermeiden. Er versuchte, nicht einmal Konfrontation zu vermeiden. Der Unterschied ist der Weg, der Modus, der Stil, den er gemacht hat, immer mit Respekt. Die USA setzten die linksextreme Antifa Ost aus Deutschland auf die Terrorliste. Auch das eine relativ neue Meldung vom 13.11. Und wo stehen wir jetzt? Kampf gegen Drogen. Der größte US-Flugzeugträger erreicht die Karibik. 100.000 Tonnen Stahl. Und das Hamburger Abendblatt schreibt, so wurde Nicolas Maduro zu Trumps Staatsfeind Nummer 1. In seiner Besessenheit mit dem Drogenthema macht Trump Maduro für die Zehntausenden Rauschgiftopfer in den USA verantwortlich. Beweise gibt es für diese Behauptungen keine. Und die Haupttodesursache bei den Rauschgiftabhängigen ist das synthetische Fentanyl, das aus Mexiko kommt. Und nicht das Kokain, das überhaupt nur in kleinen Teilen über Venezuela geschmuggelt wird. Die USA haben jetzt, ich glaube, 80 Menschen bereits getötet. Da waren zum Teil auch Fischer, die eben gar nichts mit Schmuggel zu tun hatten. Der Vorwurf gegen Maduro ist also in weiten Teilen konstruiert, schreibt das Hamburger Abendblatt. Wahrscheinlicher ist, dass Trump die Popularität will, die ihm ein Sturz Maduros daheim einbringen würde. Aber vor allem ein Regimewechsel würde Washington Zugriff auf die begehrten riesigen Ölreserven des südamerikanischen Landes ermöglichen. Welches Land auf der Erde hat die größten Erdölreserven? Venezuela, vor Saudi-Arabien. Diese E-Mails müssen Trump nervös machen. Natürlich wusste Trump von den Mädchen. US-Abgeordnete veröffentlichen mehrere Epstein-Mails und erhöhen den Druck auf den Präsidenten. Und Marjorie Taylor Greene entschuldigt sich eine Republikanerin für ihre Teilhabe an einer toxischen Politik. Weil sie die Veröffentlichung der Epstein-Akten fordert, bekommt die ultrarechte US-Abgeordnete erstmals die verbalen Attacken von Trump selbst zu spüren. Das führte bei ihr zu einer neuen Erkenntnis, dass sie bis jetzt einen Präsidenten unterstützt hatte, dessen Politik sie eigentlich nicht mittragen kann. Ganz frisch von heute, wir haben nichts zu verbergen, Trump legt Kehrtwende bei den Epstein-Akten hin. Das ist dieser Epstein, der einen ganzen Ring von jungen Frauen unterhalten hat, um hochrangigen US-Persönlichkeiten diese zuzuführen. Und die beiden kannten sich gut. Er ist ja dann verurteilt worden, war im Gefängnis und unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Suizid ist die offizielle Erklärung. Ich komme zum Schluss und zum Ausblick und möchte das bewusst ans Ende setzen, weil ich Hoffnungszeichen sehe. Trotz Trump-Millionen, eine liberale Richterin siegte, Musk-Millionen. Trump-Niederlage in Wisconsin. Selbst die Millionen Dollar, die der Milliardär Musk in den Wahlkampf investierte für die Konkurrenz, halfen nicht. Am Ende setzte sich bei der Richterwahl in Wisconsin die liberale Susan Crawford durch. Hätte ihr republikanischer Counterpart gewonnen, wären wahrscheinlich Wahlkreise neu geschaffen worden, weil die Republikaner damit einen mehr hätten wollen. Der People's March. Tausende, die Zahlen schwanken, von Menschen sind in allen Städten der USA auf die Straße gegangen, um zu sagen, es reicht. Unsere Demokratie ist in Gefahr. Das ist ein Blick in die europäische Presse. Anti-Trump-Demos, erwacht der Widerstand. Unter dem Motto Hände weg hat es am Samstag in den USA landesweit große Proteste gegen die Politik des Präsidenten Trump gegeben. Die New York Times schreibt von 10.000 Demonstranten in Washington, auch in New York, Los Angeles, Atlanta, Boston, Detroit, Chicago gab es Kundgebungen. Europas Presse sieht an verschiedenen Stellen Widerstand keimen, verbindet dies aber nicht nur mit Hoffnungen. Das ist eine dieser Rednerinnen unter der Kampagne Hands off, Hände weg von der Demokratie. Und noch der jüngste Tiefschlag für Donald Trump. Ein Demokrat, Mamdani, gewinnt die Wahl zum Bürgermeister in New York. In einer Zeit politischer Finsternis werde New York das Licht sein, sagte Mamdani vor jubelnden Anhängern. Trotz Drohungen von US-Präsident Trump hat er sich bei der Abstimmung in der US-Metropole durchgesetzt. Es wird abzuwarten sein, ob das eine Bewegung wird. Trump wird New York erstmal abstrafen, hat er angekündigt, Zahlungen einstellen. Ja, noch ein Blick nach Europa. Das sind die Länder mit den größten US-Truppen. Aus Rumänien werden gerade 1.000 US-Soldaten abgezogen, um Richtung Asien gegen die Konkurrenz nach China transportiert zu werden. Deutschland ist noch immer das Land mit den größten US-Truppen in Europa. Sie sehen hier die Stützpunkte mit dem Schwerpunkt Rheinland-Pfalz, wo wir in Rheinland, hier in Bad Kreuznach auch sind. Bad Kreuznach ist doch in Rheinland-Pfalz, oder?
Ja.
Kreuznach ist Ami-frei in der Hinsicht.
Okay. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Meine Eltern und Großeltern haben noch erzählt, dass sie dank amerikanischer Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg überlebt haben. Da kamen Care-Pakete, da kam Quäkerspeisung. Da kam der ganze wirtschaftliche Aufschwung mit einem Plan, der Deutschland wieder geholfen hat, auf die Beine zu kommen. Und ohne den Marshallplan wäre Deutschland nicht das, was es dann geworden wäre. Wir haben den USA viel zu verdanken. Und ich glaube, das ist tief in der DNA vieler Menschen bis heute, der Älteren, auch drin. Der Blick nach all dem Kulturellen, was ich jetzt heute nicht erzählen konnte. Aber ich glaube, es gibt auch eine Verunsicherung. Sigmund Freud, also zuerst haben Sie Mutti, Angela Merkel, verloren und jetzt verlässt sie auch ihr Papa. Vielleicht bringt es die Befindlichkeit von Menschen in Deutschland auf ganz gut auf den Punkt, weil wir uns nicht vorstellen konnten, ja, was da sich einmal zusammenbraut. Ich lasse das mal jetzt so zum Schluss stehen. Vielleicht regt sie ja noch an, ein bisschen nachzudenken. Mach jetzt erstmal einen Punkt. Mir ging es jetzt erstmal in diesem Teil eine Bestandsaufnahme zu machen. Und ich denke, Ihre Meinungen, Ihre Ansichten, auch Ihre Ergänzungen, das können wir jetzt im zweiten Teil klären. Danke erstmal.